Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Er singt über Rassismus in den USA, über den langen Schatten der Sklaverei, aber auch über die ständige Zuversicht und den Optimismus im Land of the Free. Höchste Zeit, mich im neuen Programm mit diesem Land auseinanderzusetzen, das sagt Kabarettist Lars Reichow selbst. Und ich habe aus gegebenem Anlass ganz genau auf dieses Land mit ihm geschaut, auf Amerika. Heute wird ein neuer Präsident gewählt und als wir heute Vormittag verabredet waren zum Interview, die Frage an Lars Reichow, wie wahrscheinlich ist denn ein Sieg des amtierenden Präsidenten?
Ach, ich will gar nicht in Wahrscheinlichkeiten denken. Ich denke, ich bete, dass es endlich ein Ende hat und ich möchte mir nichts anderes vorstellen. Es ist für mich seit Wochen und ehrlich gesagt seit Jahren ein Bauchweh, was ich habe mit diesem Mann. Und ich möchte, dass es endlich wieder frei wird in meinem Magen.
Das heißt keine Prognose, aber wenn wir uns mal vorstellen, morgen um diese Zeit, werden wir darüber reden, dass sich Donald Trump fair durchgesetzt hat?
Nein, fair war dieser Mann noch nie. Der wird natürlich alle Tricks aufbringen, um versuchen, an der Macht zu bleiben. Ob das jetzt zu den schlimmsten Prognosen da kommt, das weiß ich nicht. Er ist ja doch am Ende ein Schisser und ein ängstlicher, ein ganz kleines Licht. Das darf man ja nicht vergessen. Da ist ja nicht jetzt ein großer Stratege dahinter, sondern es ist ein Kleinkrimineller, würde ich mal sagen. Also ich hoffe, dass das ein überzeugender Biden-Sieg wird und dass er sich dann möglichst geräuschlos zurückzieht aus dem Geschäft und sich dann die Justiz um ihn kümmern kann, in Ruhe.
Joe Biden, der Sieger, weil er einfach mehr Charisma hat, weil er ein besserer Präsident ist oder warum?
Joe Biden ist ein Kompromisskandidat gewesen aus den demokratischen Bewerbern. Das hat man ja damals mitverfolgen können, als er gewählt wurde. In dem Moment, als er gewählt war, als Widersacher, als Oppositioneller oder als Gegenpol zu Trump, habe ich versucht, mich schnell an ihn zu gewöhnen. Er ist jetzt nicht, er ist kein Obama, er ist kein leuchtender Stern, aufgehender Stern am amerikanischen politischen Himmel. Aber er ist der richtige Mann, der jetzt die Nation ein bisschen zusammenhalten kann. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn er dann an Kamala Harris abgibt, die auf mich jetzt nach dieser kurzen Vorstellungsrunde, sagen wir mal, die sie gehabt hat, einen sehr guten Eindruck macht. Und natürlich auch als schwarze Frau eine würdevolle Nachfolgerin von der Obama-Zeit wäre.
Vielleicht nach der Hälfte der Amtszeit, wenn Joe Biden dann 80 ist.
Ja, also das Alter spielt ja bei manchen überhaupt keine Rolle und manche leiden darunter. Will ich gar nicht auch, also ich meine, wir haben so viel Trump-Lüge gehört über Joe Biden, ob er jetzt wirklich ein verschlafener Typ ist oder ob er ein sehr routinierter alter Politiker ist, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich glaube, dass er charakterlich auf jeden Fall geeigneter ist für dieses Amt.
Aber spielen wir dieses andere Szenario nochmal durch. Wir sprechen morgen nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Was erwarten Sie dann von den kommenden 4 Jahren Trump im Weißen Haus?
Wenn er gewinnen sollte, dann wird diese konzeptionslose, irrlichternde Politik noch weitergehen. Und dann kann man für nichts mehr garantieren. Es könnte sein, dass er sagt, okay, ich wollte 8 Jahre. Es ist ja alles nur Schein in seinem Leben. Das heißt, er hat die 8 Jahre und dann sagt er, ja gut, jetzt kann ich auch ein normaler Präsident sein, denn es kommt ja keine Wiederwahl. Ich bringe das Schiff eitel in den Hafen. Also er wird immer weiter lügen und er wird vor allen Dingen an seiner Biografie herumlügen. Das ist ja das für ihn Entscheidende, dass er sieht sich ja selbst im Mittelpunkt, die ganze Erde dreht sich ja um seinen Kopf. Und das ist für einen Politiker eine ganz schlechte Eigenschaft.
Aber andererseits kann man doch dann auch sagen, ein großer Erfolg für die Kabarettisten und Comedians dieser Welt, denn die können sich doch an Trump am besten abarbeiten, oder?
Ja, das war eine schöne Zeit, aber ich muss auch sagen, ich empfinde das jetzt also nicht nur, ich glaube, das Publikum ist auch manchmal ein bisschen müde. Man kann sehr große Trommelfeuer damit immer noch auslösen, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, aufzutreten. Aber eigentlich ist das große Trump-Bashing ist jetzt erledigt. Also mir fällt keine Formulierung mehr ein, die elegant klingt. Ich habe in der letzten großen Fastnachtskampagne habe ich dann gesagt, für mich ist Trump das perfekte Arschloch, weil mir nichts anderes mehr einfiel. Ich konnte mit dem Florett, weil ja immer alle sagen, ja, bitte mit dem Florett, mir fiel nichts mehr ein. Und ich finde, der Begriff perfektes Arschloch ist fast noch schmeichelhaft für ihn. Es gibt sicher Leute, die noch Schlimmeres in ihm sehen.
Und angenähter Ponylappen auf gähnend leerer Stirnhöhle, was ist das für eine Formulierung?
Ja, das ist eine sehr frühe. Also da war ich noch frisch und habe noch gesucht nach Formulierungen. Es ist auch so, wenn man sich so lange an einem solchen Typen abarbeitet, es geht mir bei Erdogan und bei Orban und bei den ganzen Bolsonaros dieser Welt, geht mir es genauso. Irgendwann ist Schluss. Also dann hat es auch ein charakterloser Mensch nicht mehr verdient, dass man sich um ihn bemüht, sondern dann muss eigentlich auch die politische Karriere beendet werden.
Das heißt, ein Trump-Song, so wie Sie den 2018 gemacht haben, den würden Sie jetzt dann nicht mehr machen?
Nö, den habe ich ja schon fertig. Ich habe ihn frühzeitig beerdigen wollen als Politiker, als in seinem Amt. Und das ist ja eine Vision, ist eine Hoffnung gewesen. Und wenn die sich jetzt erfüllt, sogar noch mit den Wählern, dann ist mein Auftrag auch meine Mission accomplished.
Mission accomplished. Und Sie singen übrigens nicht nur vom König der Lügner, sondern auch Trump ist so ein Risiko. Also ja. Sie haben wirklich Sorgen bei dem Gedanken an Trump als Präsident.
Ja, weil er die ganze Weltordnung, also wenn wir mal ehrlich sind, dann hebt er ja die Weltordnung aus den Angeln. Und wenn die Welt sich nicht mehr aufteilen lässt in eine europäisch-amerikanische oder umgekehrt amerikanisch-europäische Freundschaft, eine Militärallianz, dann haben wir ein riesiges Problem. Da können wir noch so oft rufen, Europa muss sich selbst erfinden und groß machen. Wir sind nicht bereit dazu und wir locken natürlich die Russen und die Chinesen aus der Reserve, wenn wir den starken Partner USA nicht mehr haben. Ist doch ganz einfach, dann denken die so, jetzt fangen wir mal an zu sticheln, jetzt machen wir mal, wir kaufen jetzt mal ein bisschen zu, wir provozieren mal ein bisschen. Und das ist meine große Angst, dass dieser Mann die große Sicherheitslage, die globale Sicherheitslage so kaputt macht. Nicht nur die wirtschaftliche Situation, da gelten ja andere Regeln, aber bei der militärischen Situation, da muss man wirklich befürchten, dass er sich im Grunde für die Bewunderung Putins entscheidet und am Ende eben nicht für die vernünftige Allianz mit Europäern.
2018 also dieser Trump-Song, 2020, jetzt zum neuen Programm, gibt es wieder einen Song über Amerika, den Sie geschrieben haben. Und Sie nennen diesen Song ein Märchen über die Vereinigten Staaten. Mhm. Weil die alten Werte nur noch wie ein Märchen klingen oder warum?
Ich wollte einen Song schreiben, in dem Trump nicht mehr vorkommt. Im Grunde wollte ich die Zeit ohne ihn dann weiterführen. Und deswegen habe ich ihn da rausgelassen. Denn das Problem, das wir da sehen, diese Trump, glühenden Trump-Verehrer, das sind für mich Aliens. Und das ist für mich das ist das große Unverständnis. Und das ist ja nicht Trumps Schuld oder so, sondern er ist ein Ausdruck dieser Zerrissenheit. Und wir haben eben nicht nur das schöne hygienische Apple-Kalifornien oder das tolle Big Apple New York vor uns, sondern wir haben ein riesiges amerikanisches einen amerikanischen Kontinent vor uns, der besteht eben auch aus, ich sag noch mal Zombies, weil das Leute sind, mit denen wir sehr wenig gemein haben und die auch sehr unaufgeklärt vor sich hin leben. Und das ist dann, wenn sie an die Macht kommen, es gilt auch für die fanatischen Klerikalen, evangelisch-Klerikalen, das sind gefährliche Leute.
Sind das Leute, über die Sie lachen? Man hört sie immer wieder lachen in dem Song.
Naja, Amerika ist trotz allem das Land, das habe ich so ein bisschen da an der Stelle versucht reinzubringen, ist natürlich das Land des Entertainments. Und wir haben niemanden auf der Welt, der das so perfekt beherrscht. Und die Amerikaner sind Meister darin, auch über die Dinge hinwegzugehen. Und dafür bewundere ich das Land auch sehr, wegen seiner Unterhaltungsindustrie. Und da haben wir natürlich auch dieses Lachen auf der einen Seite, dieses immer weiter Lachen. Also wir amüsieren uns zu Tode, aber währenddessen gehen die Die fanatischen Christen und die Militaristen gehen durchs Land und schießen alles nieder. Es ist im Grunde wie ein Horrorfilm, was da auf der anderen Seite aufläuft. Aber das Ballett tanzt noch.
Sie haben eben gesagt, Trump sollte in diesem Song nicht mehr vorkommen. Dafür gibt es viele Zitate aus der amerikanischen Geschichte, die vorkommen. Und wir hören sie am Ende ganz schwer atmen bis röcheln. Das haben wir eben im Song gehört. Natürlich denkt man da, das wollen sie ja auch, natürlich denkt man da an George Floyd und den Satz I can't breathe. Beim Hören habe ich aber gedacht, boah, das ist schon ganz schön hart.
Ja, das ist ja auch hart. Die Geschichte der Schwarzen in den USA ist ja auch eine sehr harte Geschichte. Nicht nur, dass sie von der Wahl ausgeschlossen werden, systematisch im System ausgeschlossen werden, sondern dass sie auch bei Belieben weggeknallt werden von irgendwelchen Polizisten. Das ist eine Tragödie und dafür können wir uns gar nicht genug einsetzen, um diese riesige Ungerechtigkeit, die fast im Grunde traditionell an die Sklaverei anknüpft, wir müssen auch uns da positionell hinstellen und wir müssen da auch eine klare Kante zeigen, denn das ist eine ungerechte Welt. Da können die noch so lange rufen, wir sind die freie Welt, wir sind die Vereinigten Staaten, die sind überhaupt nicht vereinigt, sondern die sind kaputt an dieser Stelle. Und da müssen wir irgendwas tun, damit sie das reparieren können.
Und wie lange dauert dieses Reparieren?
Das ist die Frage, ist eine politische Frage. Ich glaube, dass Leute wie Joe Biden im Zusammenarbeit mit Beteiligten natürlich aus diesen Gruppen, also sagen wir mal jetzt Kamala Harris steht ja nur dafür, als Frau, als kompetente Frau hoffentlich, dass diese Leute natürlich einbezogen werden in die Politik. Und wir merken jetzt, dass die Obama-Zeit, die mir sehr sympathisch war, aber die politisch ja gelähmt wurde von den weißen Überbleibseln, die weigern sich ja anzuerkennen, dass sie demografisch schwächer werden. Und das geht nicht. Man kann nicht sagen, wir Weißen, wir werden weniger, deswegen sichern wir uns aber dreifache Wählerstimmen, damit wir am Ende jede Wahl gewinnen. Das ist ein Unding. Ne? Also alle Menschen sind gleich. Das ist ja deren Credo von Anfang an gewesen. Die älteste Demokratie der Erde kann ja jetzt nicht sagen, ja, aber die Weißen sind dreimal so gleich.
Ihr neues Programm, in dem Sie sich ja mit Amerika beschäftigen, ich habe gelesen, eine Abrechnung mit dem Narzissmus, so könnte man das bezeichnen. Ist denn der Narzissmus das Problem an allem oder beziehungsweise das, was Amerika kaputt macht oder vielleicht auch darüber hinaus?
Die Selbstbespiegelung, will ich mal sagen, ist ein Riesenproblem für alle Menschen, die jeden Tag ihr Handy in die Hand nehmen und sich selbst erstmal ablichten und ein Foto von sich selbst in die digitale Welt hinein platzieren. Das ist schon auch eine Armut, die sich da eingestellt hat. Wir haben sehr viele Selbstdarsteller. Jeder Mensch denkt im Grunde, er hätte so einen kleinen Platz auf der Showtreppe. Und dabei eignen sich gar nicht alle dazu, muss man ganz ehrlich sagen. Auch nicht alle Fotos sind gelungen. Das kann man mal vorsichtig mal so formulieren.
Und haben Sie nicht auch einen Platz auf der Showtreppe?
Ja. Ja, aber ich habe diesen Platz, den habe ich ja nicht betreten, habe gesagt, ich stehe jetzt hier, sondern ich habe mir den im Grunde mit dem Publikum zusammen erarbeitet. Und ich habe mir das auch nicht leicht gemacht. Ich bin ja auch nicht auf die Showtreppe und habe gesagt, ich kann alles, sondern ich habe am Anfang, als ich anfing, auf die Bühne zu gehen, habe ich gesagt, ich habe was, guckt es euch an. Wenn es euch gefällt, dann bleibe ich dabei. Mehr nicht. Aber wenn es um die Ich-Bezogen, natürlich wird man auch in meinem Beruf eitel und ich halte mich auch nicht für den schlechtesten Kabarettisten. Das ist aber eine Art Selbsterhaltung, ne, die dann eintritt. Nur wenn ich Leute sehe, die überhaupt keine Qualifikationen mehr haben und dann auf die Bühne gehen, sagen wir mal, das gibt es ja auch leider. Es gibt auch Leute, die gehen in die Politik. Ohne jede Qualifikation. Trump ist nur ein von vielen Beispielen dafür, dass Leute in die Politik gehen, ohne sich da in irgendeiner Form auszukennen. Keinerlei strategische Erfahrung und überhaupt keinen Plan. Und das gibt es in vielen Berufen. Es gibt auch Vorstandsvorsitzende, die sind durch Zufall an die Spitze einer Firma geraten und können es gar nicht. Und das ist eine schreckliche Situation, nicht nur für Sie, die ja jeden Tag den Druck spüren und sagen, ich kann es eigentlich nicht, hoffentlich fliegt es nicht auf, ne? Sondern vor allem als Schaden für die Firma, für das Land, für die unterhaltende Menge, die da im Publikum sitzt.
Sie selbst bezeichnen Ihr Programm jetzt als Vergnügungskurs für den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit unter Menschen. Um nochmal an den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, wie soll das denn dann werden ohne Trump, den Sie wahrscheinlich als Inbegriff von Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit sehen würden?
Also in meinem Metier, in dieser Berufsgruppe Unterhaltung, sage ich mal, kritische Unterhaltung, kabarettistische Unterhaltung, da sind wir natürlich mit Sonderrechten ausgestattet. Also wir müssen nicht am Ende Ergebnisse vorweisen, die darüber hinausgehen, dass das Publikum gelacht hat und geklatscht hat. Das ist so. Wir müssen ein bisschen Inhalte liefern, finde ich. Da gibt es aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nö, brauchen wir gar nicht. Wir müssen nur gute Atmosphäre schaffen. Wir schaffen nur Wohlgefühl für 2 Stunden. Damit kann man auch nach Hause gehen. Also das ist, da sagen wir mal, in dieser Zeit, in diesen Corona-Zeiten, ist es ein hehres Ziel, einfach nur gute Laune zu behalten. Und das ist etwas, ich schweife ab, aber ich sag's, das ist mir wichtig. In diesen Zeiten einer Krise, einer viralen, kann man nicht sagen, nee, einer Infektionskrise, einer Pandemie, ist es natürlich umso wichtiger, Leute zu haben, die ein bisschen Licht in diese Dunkelheit bringen. Also das heißt, die kabarettistische Unterhaltung ist, finde ich, jetzt zum ersten Mal seit Jahrzehnten richtig bedeutend und wichtig geworden. So wie insgesamt auch die Menschen sich nicht einfach so unterhalten lassen durch Schlager oder so, sondern sie brauchen jetzt auch eine gute Atmosphäre, um weiterzumachen, um diese kleinen Einschränkungen zu erdulden und so weiter. Also das ist ein wichtiger Beruf und der ist im Grunde so frei, kommen wir jetzt mal zurück auf diese Ich-Bezogenheit, der ist sehr frei. Wir sind auch bereit, in 3 Jahren, wenn diese egoistische Phase vielleicht sich ein bisschen gelegt hat, weil die Populisten alle abgewählt wurden, weil sie alle beseitigt wurden hoffentlich, dass man dann auch sich wieder neuen Dingen zuwendet. Ich habe zum Beispiel eine große Lust darauf, auf eine ökologische Erneuerung. Ich habe große Lust auf die Rettung des Klimas. Das ist ja ein Thema, was wir als nächstes angehen. Und da gibt es auch wieder kabarettistisch wunderbare Chancen, sich darüber lustig zu machen, aber es gleichzeitig auch anzugehen.
Gute Laune und gute Atmosphäre behalten, sagen Sie, ab morgen oder ab Januar dann ohne Präsident Trump. Ich versuche es nochmal mit einer Prognose.
Ja, also ich bin dabei. Seit ein paar Monaten habe ich gesagt, wenn Trump abgewählt wird, und dann ist ja diese Phase bis zur Amtseinführung des Neuen ist so ein bisschen heikel, weil er die stören wird. Wenn er abgewählt wird, für mich persönlich heißt das eine Woche feiern. Ich werde eine Woche jeden Abend mich zulaufen lassen in großer Freude. Ich werde sogar vielleicht aus 2 oder 2,5 Haushalten Leute zusammenholen.
Wird er abgewählt?
Ja, ich bin sicher. Ich habe den Eindruck, dass es eine Erdrutschniederlage wird. Das ist also auch die berechtigte Hoffnung, glaube ich.